Samanta chakavale soatra gacchanto devata sadhammam munirachasa sonanto sagamokkhadam dhamma savana kalo ayam badanta dhamma savana kalo ayam badanta Dhamma savana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Ja, unsere Reise hat begonnen und ja, ich finde, wir haben gestern Abend auch nochmal einen ganz schönen Start auch gehabt auf unserer Reise mit diesem Darbringen, Offerieren von einer wunderschönen Gabe, die jetzt in der Mitte liegt und die uns auch begleiten wird, diese Gabe, und uns wahrscheinlich auch viel mitteilen wird. Auch heute kann man schon leicht erkennen, dass diese Schönheit, diese Frische, schon immer so deutlich ist, wie es gestern war. Und ja, schon ein erster Hinweis darauf, dass Vergänglichkeit am Wirken ist. Ja, wenn man eine Reise macht, dann ist es ganz gut, wenn man ein paar Dinge klärt oder ein paar Dinge sich klar macht. Allen voran natürlich, wo befinde ich mich eigentlich? Wo ist meine Ausgangsbasis? Wo ist mein Startort? Ja. Natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wo wir uns befinden, um diese Reise überhaupt antreten zu können. Ein anderer wichtiger Aspekt natürlich bei einer Reise ist, dass wir auch ein Ziel haben, dass wir auch wissen, wohin wir uns bewegen wollen, wohin die Reise gehen soll. Ja, und dafür braucht man natürlich auch eine Landkarte. Das ist auch ein wichtiges Element für eine Reise. Früher waren es die Atlanten, die man verwendet hat, um eine Reise gut gestalten zu können. Heute hat man ja dieses Navi, wo man alles bloß kurz eingeben muss und dann ganz genau geleitet wird. Und oft aber gar nicht mehr so genau mitbekommt, wo befinde ich mich eigentlich, oder so ein bisschen den Orientierungssinn vielleicht auch verloren hat. Ja, diese ganzen Errungenschaften haben auch oft so einen gewissen Preis, auch dass Dinge, die vielleicht noch früher vorhanden waren, dass die so nach und nach auch verloren gehen. Also eine natürliche Orientierung. Und es ist ja eigentlich was Schönes, wenn man Orientierungssinn hat, wenn man die Fähigkeit auch hat, so vielleicht einen Sonnenstand zu erkennen, wo ist Süden, und vielleicht sogar die Sterne auch weiß, wo sie stehen. Man, das sind ja tolle Geschichten eigentlich, aber wir verlernen das immer mehr. Ja, dann braucht es natürlich auch für eine Reise auch eine gewisse Ausrüstung. Die werden wir uns so im Laufe der Tage hier auch aneignen, vor allem auch Qualitäten, die wir entfalten können. Und dann, was natürlich auch für eine Reise braucht, ist einen Entschluss fassen. Es war gestern total schön, dass wir mit diesem Ja, mit diesem Entschluss, jeder auf seine Art ja, einen gewissen Start auch vollzogen haben. Ja, und da gehört auch, für so eine Reise gehört auch ganz schön viel Mut dazu. Also das ist auch was Wichtiges, um eine Reise antreten zu können, braucht es auch einen gewissen Mut. Ja. Und Manchmal wird gesagt, ja, kommt gerade so hoch, dass es gut ist, möglichst in der heutigen Zeit nicht mehr viel unterwegs zu sein, um die Umwelt auch zu schonen. Und oft wird dieses Argument aber auch von Menschen hochgebracht, die vielleicht auch nicht so den Mut haben, unterwegs zu sein, die lieber in den gewohnten vier Ecken, wo sie zu Hause sind, verweilen möchten. Und ja, wo es manchmal auch an einer gewissen Entschlusskraft oder einem gewissen Mut auch fehlt. Also ihr habt alle schon eine Reise hinter euch, also ihr seid alle schon hierher gekommen und dazu war auch schon ein gewisser Mut erforderlich. Und wahrscheinlich habt ihr das auch gespürt. Manchmal war es vielleicht klar, ja, natürlich mache ich diesen Kurs, diesen Retreat mit und natürlich mache ich mich da auf die Reise und natürlich findet es statt und ich bin dazu bereit. Und dann waren bestimmt aber auch bei allen wieder Tage da, wo man dann wieder gedacht hat, ja, was mache ich da eigentlich? Ich könnte ja auch ganz was anders machen. Ja, ich könnte auch in Urlaub fahren. Ich könnte es mir auch schön machen. Und all diejenigen, die schon auf Retreats waren, die schon Kurse mitgemacht haben, wissen ja auch, dass ein Kurs nicht nur immer eitel Sonnenschein ist, sondern oft auch ganz was anderes ist. Im Endeffekt ist natürlich so ein Retreat ein gewisser Läuterungsprozess, ein Reinigungsprozess. Und ich denke, das haben wir auch schon die ersten Tage so erfahren können. So ein Mix aus Berührtsein, aus schönen Elementen und gleichzeitig auch so etwas, wo Dinge doch auch sichtbar werden und hochkommen. Also das ist ja immer der Sinn auch von so einem Retreat. Und vielleicht hier zugleich am Anfang. Es ist natürlich ein Ort, der sehr, sehr viel Kraft hat. Ich glaube, das haben wir alle schon jetzt mitbekommen und schon ja, auch erlebt. Und ein Ort, wo viel Kraft da ist, es bedeutet natürlich auch, dass viel hochkommt. Also nicht nur, dass die schönen Dinge, die wir in uns tragen, hochkommen, sondern natürlich auch diese hinzugekommenen Trübungen, von denen ich gesprochen habe. Es kommen die Hindernisse hoch, es kommt Dukkha hoch. Und auch da ist vielleicht ganz interessant, das mal zu beobachten. Normalerweise haben wir jetzt, wenn wir zu Hause sind, ja, so gewohnte Werkzeuge, wie wir ja, diesem Dukkha, diesem Unwohlsein, diesem Gestresstsein, diesem sich nicht ganz okay fühlen, sich nicht ganz glücklich fühlen, sich nicht ganz zufrieden fühlen, wie wir dem begegnen. Und da haben wir oft viele Möglichkeiten, die wir einsetzen können, um dem auch auszuweichen, um das auch zu vermeiden, um das auch zu verdrängen. Ja. Und das ist ein weiterer Aspekt, das ist natürlich hier viel begrenzter. Wir können hier all dem, was jetzt hochkommt, natürlich nicht mehr so leicht ausweichen. Ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer Reise. Einmal zu sehen, wo befinde ich mich eigentlich? Ja, wie schaut meine Situation aus? Wie ist mein innerer Zustand? Ja. Und das ist ganz interessant. Hier ist schon der erste ganz wichtige Aspekt, den Buddha uns geschenkt hat. Der erste Schritt auf unserem achtfachen Pfad, das rechte Verstehen. Und das rechte Verstehen bedeutet immer, ja, die vier edlen Wahrheiten zu erkennen. Ja, das ist das zentrale Element, das Buddha uns geschenkt hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem auch einmal stellen, dass wir da auch einmal hinschauen und nicht so, wie wir zu Hause eben gewohnt sind, möglichst immer wegschauen und möglichst das verdrängen und möglichst uns ablenken, sodass das nicht so deutlich wird oder nicht so bedrückend ist, was da ist. Aber indem wir dem immer wieder ausweichen, haben wir natürlich auch keine Möglichkeit, dem wirklich damit zu arbeiten oder das auch aufzulösen oder zu heilen. Ja. Der Buddha hat das auf eine sehr klare Art und Weise hat er das formuliert, wie wir Dukkha erleben, wie Dukkha sich manifestiert, wie Dukkha anzuschauen ist, zu erkennen ist. Ja. Und er sagt an einer Stelle, Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha. Ich denke, das ist klar, da können wir zustimmen. Dukkha, vielleicht nochmal zur Wiederholung, ist der Oberbegriff für all das Ungemach, das wir in uns tragen. Das ist so, vielleicht die beste deutsche Übersetzung ist Druck. Und vielleicht ist sogar dieses Wort Dukkha und Druck sehr, sehr eng miteinander verwandt. Das Deutsche ist ja auch eine indogermanische Sprache und diese Sprachen haben vielleicht auch eine gewisse Verwandtschaft, und so dass manche Aspekte auch vielleicht ganz gut bei uns auch wiederzufinden sind. Das Gleiche übrigens für das Gegenteil von Dukkha, das ist Sukha. Und da haben wir auch dieses Wort Zucker, Sukha, Zucker, die Süße, ja, die Süße, Zucker. Das wir alle oder die meisten von uns recht gern haben, ja, die Süße, den Zucker, das ist ja auch ein gewisses. Möchte ich gern haben, ich möchte gern leicht haben, ich möchte gern die Süße des Lebens, die Leichtigkeit des Lebens erleben. Ja. Auch hier interessant, dass Sukha auch so ähnlich ist wie Zucker. Ja, Dukkha bedeutet letztendlich all unser Unerfülltsein, unser Getriebensein, dieses Gestresstsein, dieses Angst haben, dieses nicht ganz erfüllt sein. Auch manchmal hat man sogar das Gefühl, es ist doch alles total in Ordnung. Ja, es ist alles, die äußere Situation, alles ist total in Ordnung. Es könnte nicht besser sein. Und gleichzeitig ist so innerlich was da, wo so ein bisschen an uns knabbert, wo es sich nicht ganz rund anfühlt, wo immer noch so eine leichte Tendenz da ist, ja, ich muss irgendwas unternehmen, es kann so nicht bleiben, wie es ist, es muss noch besser werden, es muss optimiert werden, ich muss das hinter mich bringen, ich muss das noch abarbeiten oder was auch immer der Ausdruck davon ist. Ja. Und natürlich ist Dukkha auch richtiges Leiden. Wenn man richtig krank ist, das ist richtiges Dukkha. Und wir alle haben das auch schon erlebt, dass wir richtig krank waren. Und wir alle erleben es mehr oder weniger täglich auch, dass irgendwo immer was ein bisschen zwickt. Also natürlich ist, wenn man jünger ist, ist vielleicht dieses Zwicken noch nicht so ganz stark, aber die meisten von uns sind ja schon in einem ganz gut situierten Alter, sodass dieses Zwicken wahrscheinlich täglich auch zu erleben ist und zu spüren ist. Und ab einem gewissen Alter hat man manchmal so das Gefühl, gehen die ganzen Gespräche, wenn sich ältere Leute treffen, gehen die ganzen Gespräche nur noch über körperliches Leiden. Ja. Wo ich mir früher mal gedacht habe, also in so einer Situation möchte ich einmal nicht kommen. Ja. Da, wenn ich einmal älter wäre, ich werde darauf aufpassen, dass ich da nicht immer wieder dieses Thema anspreche. Und jetzt muss ich sagen, ertappe ich mich immer wieder mal dabei, so dass dieses Thema so da ist und so ein bisschen hochkommt und wo man gerne auch mal drüber spricht, was man alles so an kleinen Wehwehchen hat oder wo man auch drüber spricht, wen man alles kennt, wer was hat. Das ist auch so eine Art von, Mensch, ich kenne jemanden, dem geht es noch schlechter. Ist auch eine Art von wichtig machen, ja, auch wo man zeigen möchte, was man alles selber für Bedrängnisse hat. Und ja, mir kommt da gerade eine ganz liebe Frau in den Sinn, die auch eine ganz besondere Frau war. Und die aber auch ein ganz schweres Leben hatte, die als Kind schon einen Krieg erlebt hat und dann bei einem Bombeneinschlag Finger verloren hat und ein Augenlicht verloren hat. Und ja, und so von Anfang an als Kind schon ein bisschen Außenseiter natürlich war in der Gesellschaft. Und sie hat für sich einen total schönen Weg auch gefunden, mit dem Ganzen umzugehen. Leider ist sie schon viele Jahre jetzt gestorben, aber sie hat auch kurz vor ihrem Tod nochmal hier in der Metta Vihara längere Zeit auch verbracht. Und sie war jemand, die mir sehr ans Herz gewachsen war. Und dann war es eine, und ich mag so ein bisschen Außenseiter total gern und kann, glaube ich, auch ganz gut mit denen umgehen. Und sie war jemand, die eben dann ein Augenlicht, nicht dann eine Augenklappe so, und dann hat sie sich noch zusätzlich die Haare total rot gefärbt. Also so, dass man richtig gesehen hat, wow, wer ist denn das? Also so, so ein richtiger Blickfang. Ja. Und natürlich auch, um zu zeigen, ja, Mensch, ja, ich habe da ganz schön was, was ich mit mir rumtrage. Ja. Und ich konnte aber mit ihr von Anfang an gut umgehen und nicht so, oh, will das gar nicht so genau wissen, sondern konnte mich gut darauf einlassen. Das hat dazu geführt, dass sie sich total geöffnet hat für mich und hat mir dann auch ganz interessante Geschichten erzählt, wie sie erkannt hat irgendwann, wie sie tatsächlich mit ihrer Krankheit auch so, ja, wie man in Bayern sagt, so hausieren geht. Also so eine gewisse Wichtigkeit aufbaut, eine gewisse Aufmerksamkeit auch schafft, so einen gewissen Blickfang auch ganz bewusst das auch macht. Ja. Und dann hat sie das irgendwann festgestellt, und zwar durch ein Ereignis, dass, glaube ich, eine Cousine von ihr bei einem Unfall oder durch eine Krankheit oder was beide Augenlichter verloren hat. Ja. Also die konnte gar nichts mehr sehen. Und jetzt war sie da in einer Situation, dass diese Cousine noch schlechter dran war, wie sie dran war. Und da ist ihr das so bewusst geworden, dass sie eben da auch fast, also so absurd sich das anhört, fast ein bisschen neidisch war, ja, dass der jetzt noch schlechter geht. Also so das auch so eine Tendenz, die wir haben, eigenartige Tendenz vielleicht, die wir haben, unsere Ich-Bezogenheit auch irgendwie darzustellen. Wir haben natürlich viele andere Möglichkeiten, womit wir uns identifizieren können und woran wir anhaften können. Aber Krankheit ist sicher ein Thema. Ja, das war eine Aussage von Buddha. Krankheit ist Leiden, Alter ist Leiden, alt werden. Ja. Wobei ich mir manchmal denke, ich bin ja jetzt seit letztes Jahr 70 Jahre geworden und das ist ja schon Altwerden, kann man ja durchaus auch sagen. Irgendwie ist das Altwerden hat auch was Schönes. Also ich kann es nicht anders sagen. Das hat auch so, es ist nicht mehr alles ganz so dramatisch. Also wobei es immer noch dramatisch genug ist. Also so ist es nicht. Aber vielleicht das eine oder andere kann man doch ein bisschen gelassener angehen. Und man hat ja schon einen großen Erfahrungsschatz gemacht und man weiß natürlich auch, dass man vielleicht nicht mehr das ein oder andere total unbedingt erreichen muss oder Karriere machen muss oder irgendwie große Besitztümer anschaffen muss. Also solche Erkenntnisse sollen in einem gewissen Alter schon auch da sein. Und man tut sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter, auch mit dem Loslassen und mit dem Hergeben, weil man ja eh weiß, ja, ich kann ja eh nichts mitnehmen. Also das wird immer klarer auch. Also bei manchen Menschen, nicht bei allen Menschen. Manche Menschen glauben ja bis zum Schluss, dass sie die Dinge festhalten können. Eigentlich ist es sehr, sehr klar von Anfang an, wenn wir uns das nur einen Augenblick bewusst machen, wir sind nackig auf diese Welt gekommen und wir werden diese Welt auch wieder nackig verlassen. Wir können zwischendrin vielleicht Dinge in Anführungszeichen besitzen. Es ist eher ein Behüten von Dingen, ein vielleicht auch Verwalten von Dingen. Aber eigentlich dieses Besitzen ist sowieso schon eine der ganz, ganz großen Illusionen, unter denen wir leiden. Ja, im Alter wird es deutlicher, dass wir vielleicht die Dinge doch nicht so besitzen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Manche machen gute Schritte auch im Alter, dass sie schon rechtzeitig auch vielleicht auch ihren Besitz übergeben, den Kindern übergeben, die dann sich darum sorgen müssen und kümmern müssen, das zu verwalten und wo dann auch schon ein erstes großes Loslassen stattfindet, eine gewisse Erleichterung vielleicht auch stattfindet, eine gewisse Verkleinerung auch stattfindet. Man muss nicht mehr in einem großen Haus wohnen, sondern man kann auch sich verkleinern, wobei das in der heutigen Zeit auch ein ganz großes Thema ist und man hat eine Wohnung, man hat eine große Wohnung, wo zuerst eine ganze Familie drin gewohnt hat und wohnt in der Stadt. Und weil man schon so lange in dieser Wohnung wohnt, ist die relativ günstig. Und wenn man jetzt eine kleinere Wohnung nehmen würde, dann wäre die teurer wie die große Wohnung. Und dann bleiben viele Leute in der alten, großen Wohnung wohnen. Und dann wohnen so, ja, wohnt man in einer 120 Quadratmeter Wohnung alleine. Also, oder in einem Haus, wo man wohnt alleine da drin. Also wie oft kommt das vor? Und dann wird, wird sich beklagt, dass so große Wohnungsnot ist, dass man bauen müsste ohne Ende, dass man mehr verdichten müsste. Also alles so absurde Dinge, die so da sind. Wäre viel sinnvoller, das auf eine Art und Weise umzuändern und neu zu gestalten, sodass man eben die kleinen Wohnungen natürlich entsprechend günstiger macht, große Wohnungen, Familien gibt und so. Ja, da könnte man viel umorganisieren, denke ich. Ist nur ein kleines Thema am Rande von unserem Kurs hier. Ja, und dann ist natürlich auch Dukkha, der Tod Dukkha, ist natürlich auch für viele Menschen ein großes Loslassen. Und ja, man möchte natürlich niemanden wünschen, dass er so einen schweren letzten Weg beschreiten muss, wo eben dann vielleicht der Körper immer hilfsbedürftiger wird auch und wir vielleicht sogar im Pflegefall werden. Das möchte man natürlich niemandem wünschen und doch passiert es immer wieder. Ja. Grundsätzlich der Tod, auch eins der großen Geheimnisse in unserer Gesellschaft, der Tod ist ja eigentlich nichts, wovor wir Angst haben müssten, sondern der Tod ist eigentlich das Gegenteil von dem, was uns in der Gesellschaft vermittelt wird. In unserer Gesellschaft wird uns vermittelt, dass der Tod das Allerschlimmste ist, was passieren kann. Das größte Versagen oder das größte Leiden, das stattfinden kann. Wenn man mal genauer hinschaut und vielleicht auch sich einmal mit dem Thema Tod beschäftigt und vielleicht sogar Literatur darüber liest oder auch schon dabei war, wenn jemand gestorben ist, kann es durchaus sein, dass wir da einen ganz anderen Eindruck bekommen. Dass Sterben vielleicht auch eine große Befreiung sein kann. Also es gibt da so ein tolles Buch, ich glaube sogar hier unten in der Bibliothek, Noch einmal Leben vor dem Sterben, so ein Bildband, wo Leute abgebildet sind, die kurz vor ihrem Sterben sind, meistens Leute, die im Hospiz leben. Und dann sind die Gesichter von den Menschen fotografiert worden und da kann man so diese Anspannung, diesen Schmerz in den Gesichtern so gut erkennen. Und dann wurden die gleichen Menschen kurz nach ihrem Tod fotografiert. Und dann kann man erkennen, wie entspannt die Gesichter auf einmal sind. Ja, totale Entspannung. Ja, also bei ganz, ganz vielen Menschen findet es statt. Auf einmal, man hat dieses anspruchsvolle Leben, das wir alle bestreiten, wo viel zu lernen ist, wo viel zu bewältigen ist, wo wir vielen Herausforderungen gegenüberstehen, ja, wo viel Schmerz auch zu erleben ist. Man hat es jetzt hinter sich gebracht. Es ist zu Ende gegangen und man tritt erst einmal in einen total befreiten Zustand ein, wo wir all das verarbeiten können und integrieren können, was wir hier an Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und wo erst einmal auch ein gewisser Heilungsprozess stattfindet. Nochmal ein Beruhigungsprozess, ein Befreiungsprozess auch stattfindet. Also das ist das, was eigentlich im Augenblick des Todes passiert. Eine Befreiung. Und bei diesen Nahtodberichten kann man das auch total gut nachlesen, wo Menschen eben darüber berichten, was sie erlebt haben im Augenblick des Todes. Und die sind alle in so einen lichten Bereich eingegangen. Sie sind alle empfangen worden von lichten Kräften. Sie sind empfangen worden von reiner Liebe. Und viele von diesen Menschen, die da so diesen Tod erlebt haben, die wollten eigentlich nicht mehr zurückkommen. Und durch irgendwelche Dinge, vielleicht Kräfte, die sie zurückgeholt haben oder Dinge, die noch nicht erledigt waren oder das Leben, das noch nicht wirklich abgeschlossen war, das noch nicht vollständig war, sind sie dann doch wieder zurück in dieses Leben gekommen. aber natürlich mit einer ganz anderen Perspektive dem Leben gegenüber, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Vor allem mit einem neuen Blickwinkel, dass es das, was wir Tod nennen oder wie wir uns Tod vorstellen, dass dann totales Ende ist, dass das nicht stimmt, sondern dass es eine Befreiung ist und dass wir erst einmal ins Licht eingehen, wenn wir sterben. Aber das jetzt auch erst einmal so nebenbei, vielleicht werden wir zu dem Thema noch mehr hören. Aber eben hier in dem Zusammenhang, wo der Buddha Dukkha erklärt, Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha. Das ist das körperliche Dukkha, das wir erleben, den Sterbeprozess. Ja. Und dann sagt er weiter, von Lieben getrennt sein, mit Unlieben zusammen sein ist Dukkha. Also das ist mehr jetzt so die emotionale Ebene, die Gefühlsebene, wo Dukkha zum Ausdruck kommt, mit Unlieben zusammen sein ist Dukkha, mit von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Ich glaube, das können wir auch sofort unterschreiben. Das haben wir alle schon oft genug erlebt, wenn wir von Menschen, die wir gern haben, auf einmal getrennt werden, weil sie vielleicht versterben oder weil wir unseren Wohnort ändern oder weil es ganz einfach irgendwas vorgefallen ist, wo ganz einfach so ein lieber Mensch oder liebe Menschen ganz einfach jetzt halt nicht mehr in unserem Leben da sind. Oder liebe Situationen oder auch liebe Tiere. Also es bezieht sich ja nicht nur auf Menschen, sondern von Lieben getrennt zu sein, bezieht sich ja auch auf andere Wesen, auf Tiere, auf Dinge auch. Und mit Unlieben zusammen sein, das ist auch klar. Das ist etwas, was wir auch nicht so gern haben und wo auch klar ist, das fühlt sich nicht gut an und das möchte ich eigentlich nicht. Und ja, und da haben wir auch, denke ich, alle unseren Erfahrungsschatz und wahrscheinlich schon reichliche Erfahrungen gemacht. Also auch, wie wir damit umgehen und wie wir das handeln wollen. Und jetzt kommt ein Ausspruch vom Buddha, der ist natürlich zu erklären, der jetzt wirklich in die Tiefe geht, wo er sagt, wo er zuerst sagt, Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha, von Lieben getrennt sein, mit Unlieben zusammen zu sein ist Dukkha. Kurzum, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Zack. Kurzum, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Ja, wenn man das erste Mal liest, dann denkt man, was ist damit gemeint? Oder was sind diese fünf Gruppen des Anhaftens? Oder warum ist das Dukkha? Aber was für ein Wort hier schon deutlich auftaucht, dieses Anhaften, dieses Festhalten. Und das ist eigentlich das, was die große Überschrift für unser Dukkha ist oder für unser Dukkha-Machen ist. Was die Ursache für unser Dukkha ist, das Anhaften, das Festhalten. Ja. An was halten wir alles fest? Ja, auch einmal eine tolle Untersuchung, die wir machen können. An was hafte ich an? Mit was bin ich identifiziert? Was ist mein Ich-Gebäude sozusagen? Ja. Wie sehe ich mich? Ja. Wie ist mein Ich-System? Oder was möchte ich auf keinen Fall loslassen? Was gehört mir? Was ist mein Mir und Mich? Was macht mich aus? Ja, Ich-Gebäude finde ich schon auch einen sehr guten Ausdruck, den Buddha auch kreiert hat. Aus was besteht dieses Ich-Gebäude? Da gibt es vielleicht wichtige Dinge, aus denen dieses Gebäude besteht. Ein vielleicht das Fundament von diesem Ich-Gebäude ist unser Anhaften an den Körper. Das ist das eins der fünf Khandas, wird vom Buddha genannt, fünf Anhaftungsgruppen. Von den fünf sozusagen Gruppen, aus denen wir bestehen. Der Körper ist auch eine Gruppe. Das ist jetzt nicht nur ein solides Etwas, sondern der besteht aus vielen, vielen kleinen verschiedenen Elementen, so ein Körper. Es wird ja in der Medizin auch untersucht und wird erforscht, aus was besteht denn so ein Körper. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, mal den Körper auch zu untersuchen, aus was besteht der denn der eigentlich. Ja, und das ist interessant, der Buddha hat da 31 Körperteile gegeben, die wir kennenlernen können. Auch etwas, was wir mal untersuchen können. Aber ich bin immer ein bisschen zögerlich, diese Methode auch anzuwenden. In klassischen buddhistischen Kreisen wird diese Methode verwendet, wird Asubha-Praxis bezeichnet. Asubha-Praxis bedeutet die Nichtschönheit des Körpers einmal kennenzulernen, um dadurch durch dieses Erkennen der Nichtschönheit des Körpers ein gewisses Loslassen zu ermöglichen. Ich bin deswegen skeptisch, weil ich festgestellt habe, vor allem auch bei mir selber, dass meine Haltung dem Körper gegenüber eher ein bisschen schwierig ist. Also die meisten Menschen haben ja eigentlich ein bisschen eine schwierige Haltung ihrem Körper gegenüber und sind vielleicht mit ihrem Körper nicht total einverstanden und nicht total zufrieden oder haben nicht wirklich ein wertschätzendes, dankbares, anerkennendes, liebevolles Verhältnis zu ihrem Körper. Oder viele Menschen haben ganz einfach so ein Verhältnis zu ihrem Körper, der ist halt da. Ist halt selbstverständlich, der ist halt da. Das ist bei den meisten Menschen vorhanden. Also ich schließe mich da nicht aus. Also ein Großteil meines Lebens war das meine Haupteinstellung. Der Körper ist eben da und hat eben irgendwie zu funktionieren und wird schon irgendwie einigermaßen funktionieren, wenn ich genügend zu essen, zu trinken gebe und so ein bisschen bewege, was ihm gut tut. Ja. Und irgendwann ist mir das total bewusst geworden, dass das also keine würdevolle und wertschätzende Haltung meinem Körper gegenüber ist. Ja. Dass er das auch nicht verdient hat, so lieblos behandelt zu werden oder so, du bist halt da. Ich meine, kann man sich ja mal kurz in sich, können wir mal in uns hineinspüren, wie geht es denn uns damit, wenn man uns so begegnen würde, ja, du bist halt da. Also toll fühlt sich das nicht an. Oder wenn uns da jemand begegnet, ja, du bist halt da. Also wirklich, also. Ja, und das ist leider so in den spirituellen Traditionen, dass der Körper so stiefmütterliches Dasein fristet. Also das ist ganz eigenartig in allen spirituellen Traditionen. Ja, der Körper in der buddhistischen Tradition, Theravada-buddhistischen Tradition, wird teilweise sogar gesagt, ist ein Sack voll Unrat. Ja. Na, was ist das für eine Haltung unserem Körper gegenüber? Ja. Ja. Was ist denn das für eine Botschaft auch? Was verursachen wir denn da in unserem Körper? Ja, du bist der Sack voll Unrat. Also da gibt es ja ganz schöne Experimente, wo man mal ausprobieren kann, wie wichtig es ist, was für eine Geisteshaltung wir haben den Dingen gegenüber. Und dass unsere Geisteshaltung das ausmacht, wie die Dinge sich auch entwickeln. Und da kann man zum Beispiel einmal dieses Experiment machen, einen Reis zu kochen, weißen Reis kochen, in ein Glas geben, zwei Gläser nehmen, vielleicht ein bisschen unabhängig voneinander aufstellen. Und zu dem einen Glas, zu dem einen Portion Reis sagt man immer, es ist unglaublich, wie schön du bist. Und so eine Ausstrahlung, so eine tolle weiße Farbe und so ein tolles Lebensmittel und was man halt an Liebe aufbringt und diesen Reis damit informieren oder ihm das schenken. Ja. Und zu dem gleichen Reis in dem anderen Glas sagt man, ja, wie schaust denn du aus? Ja. Was bist denn du für ein komisches Ding da? Ja, jetzt im Glas und ja, so. Ich will eigentlich gar nicht so viel mit dir zu tun haben und bist halt da. So. Ja, und dann ist es interessant, wie sich die beiden Reise entwickeln. Der eine, der bleibt tatsächlich in seiner weißen Farbe und bekommt vielleicht sogar noch eine schönere Ausstrahlung und der andere wird, kann man sich ungefähr vorstellen, was da draus wird. gibt es auch Untersuchungen, wie wir Wasser zum Beispiel behandeln können. Da gibt es Emoto, einen japanischen Künstler und Forscher und gerade Fotografen, der sich auch mit Wasser sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und der hat hat eine Methode entwickelt, wie er Wasser fotografieren konnte. Oder kann. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Gibt es auch tolle Bücher dazu. Und überhaupt mal zu sehen, dass Wasser auch natürlich ein Bewusstsein hat. Es ist immer, man denkt immer, wenn man das so ausspricht, man traut sich es fast nicht aussprechen, weil es so selbstverständlich ist, dass natürlich alles mit Bewusstsein durchdrungen ist, natürlich auch Wasser. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das nicht klar ist. Wo man denkt, ja, das darf ich gar nicht sagen, sonst wird man komisch angeschaut. Wasser hat Bewusstsein. Natürlich ist es so. Wie soll es denn anders sein? Alles ist mit Bewusstsein durchdrungen. Wie kann man auf die Idee kommen, dass da irgendetwas ausgeschlossen ist? Und gleichzeitig leben wir alle so. Und dann eben auch hat er das gemacht, hat Wasser fotografiert und war dann sehr, sehr beeindruckt von den Ergebnissen, dass Wasser von einem Kraftort wunderschöne Kristalle eben zeigen und Wasser, das vielleicht in einer Leitung durchgelaufen ist, wo es eben nicht so toll belebt wird und nicht so anerkannt wird, dass das eben eine ganz andere Qualität dann auch hat. Oder dass er sogar auch das Experiment gemacht hat, das gleiche Wasser eben so oder so zu informieren. Und wieder ein total unterschiedliches Ergebnis dabei rauskommt. Also sehr, sehr beeindruckend, wenn man das dann eben auch sieht. Ich kann mich da gerade erinnern, es kommt gerade hoch, dass wir hier auch mal jemanden hatten, der unser Wasser hier auch fotografiert hat. Und das war auch interessant, dass er das an verschiedenen Orten hier auch fotografiert hat. Also er hat dann Wasser genommen von der Quelle da draußen, von dem kleinen Brunnen, der da in den Teich läuft. Das ist nämlich ein anderes Wasser oder es ist das gleiche Wasser, aber es hat einen anderen Verlauf. Das läuft unterm Haus durch die Leitung und läuft direkt da draußen in diesen Brunnen. Also der Druck wird nicht verändert. Das war mir damals total wichtig, auch so ein Wasser zu haben. Wenn man schon mal sowas hat wie so eine eigene Quelle, dann eben auch eine Möglichkeit zu haben, an dieses reine Wasser ranzukommen, ohne dass erst durch gewisse Gefäße laufen muss, sondern durch eine Leitung läuft und dann eben so auch entnommen werden kann. Und dann gibt es eine weitere Leitung, die eben ins Haus reingeht, in den Keller reingeht, wo es eben dann in Gefäße reingeht und von den Gefäßen wird es dann ins Haus hochgepumpt, wie es halt normal so ist. Und allein manche Menschen, die sehr gut spüren können und sehr fein schmecken können, die sagen, da kann man einen leichten Unterschied feststellen zwischen dem Wasser, das man sozusagen aus dem Hahn nimmt und dem Wasser, das da vorne geschmeckt werden kann. Auf alle Fälle, egal, wir haben verschiedene Orte dann das Wasser entnommen, unter anderem auch dann bei mir hinten. Oder wir haben das Wasser dann auch an verschiedenen Orten für eine längere Zeit aufbewahrt. Und dann hat er das nochmal fotografiert und das war dann schon interessant. Ich habe natürlich total wissen wollen, was mit dem Wasser los ist, das ich bei mir in der Kutti, wo ich früher gewohnt habe, da hinten, in der Regenbogenkutte habe ich es auf dem Altar bei mir gestellt und dann wollte ich natürlich wissen, wow, wie hat sich das Wasser jetzt entfaltet. Und das war dann interessant, was der Wassermensch da gesagt hat. Er hat gesagt, das Wasser ist sehr strukturiert. Ja, das war jetzt das erste Mal, um ehrlich zu sein, nicht das, was ich hören wollte. Ich hätte gern gehört, das ist ja total lichtes Wasser geworden, voller Liebe. Und so. Aber es war dann eben doch auch so, dass er mich gefragt hat, ob er von dem Wasser was mitnehmen darf. Weil es war ein Mensch, der eben nicht so strukturiert war und er hat sich gedacht, wenn er von dem Wasser dann trinkt, dann wird ihn das dabei unterstützen, dass er ein bisschen mehr Struktur in sein Leben kriegt. Ja, ich habe es ja gestern schon erwähnt, ich habe Aszendent Steinbock in meinem Horoskop. Und Steinbock ist dafür bekannt, für eine gewisse Strukturgebung. Manchmal ist es auch ein bisschen eng, was diese Qualität, aber es hat auch eine gewisse strukturgebende Qualität, was manchmal hilfreich sein kann. Ja, zurück zu unserem Körper. Es ist natürlich ein Objekt, an dem wir anhaften. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, alles, was diese Unschönheit des Körpers sich bewusst zu machen, um dadurch vorzubeugen, dass wir an unserem Körper anhaften könnten. Ich denke, das brauchen wir vielleicht hier im Westen nicht unbedingt machen, sondern für uns ist es viel, viel wichtiger, eine liebevolle Haltung unserem Körper gegenüber einzunehmen. Und da ist zum Beispiel so eine Meditation, wie wir es heute zusammen gemacht haben, eine total schöne Möglichkeit, mit Dankbarkeit und Wertschätzung mal durch unseren Körper durchzugehen. Also es ist ja so ein großes Gebot, das wir von Jesus empfangen haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann wird manchmal gefragt, ja, wie mache ich denn das, mich selbst lieben? Hier haben wir eine total schöne Möglichkeit, ganz konkrete Möglichkeit, sich selbst zu lieben. Ja. Und ich kann das nur empfehlen, so oft wie möglich zu machen, mit Liebe durch den Körper durchzugehen. Das ist das Heilvollste, was wir unserem Körper schenken können. Und dann kann vielleicht das eine oder andere heilen, wo wir vielleicht gar nicht damit gerechnet hätten. Aber wir müssen es eben machen. Das nächste von diesen fünf Kandas, an denen wir anhaften, ist unsere Gefühle, unsere Emotionen. Natürlich sind wir alle mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, sind wir natürlich verbunden und haben eine gewisse Anhaftung daran, eine gewisse Identifikation damit. Natürlich ist das mein Gefühlshaushalt, natürlich sind das meine Emotionen und ja, und da halten wir schon auch sehr, sehr stark dran fest. Und das ist auch eine von den fünf Anhaftungsgruppen. Dann gibt es unsere Wahrnehmungen, da wo wir die Dinge, die wir über unsere Sinne wahrnehmen und die einen Eindruck auf unseren Geist machen, wo wir die verarbeiten, wo wir sozusagen das einsortieren, etikettieren, so ein erstes Einordnen, Gefühl, ja, letztendlich ein gefühlsmäßiges und wahrnehmungsmäßiges Einordnen, was wir über die Sinne an Kontakt erleben, ja, was über die Sinne sozusagen in unser Bewusstsein auch kommt. Und das ist ein weiteres Anhaftungsgebiet, eine Gruppe. Ja. Wir haben viele, viele Gefühle, wir haben viele, viele natürlich Etiketten, wir haben viele, viele Einordnungen, wir haben viele, viele Gedanken auch, wie wir einordnen. Und natürlich sind wir mit dem allen identifiziert und halten daran fest und denken, das bin ich. Und jetzt der vierte Baustein oder vierte Aspekt von diesen Anhaftungsgruppen, das ist unser willentliches Gestalten. Ja, schreibt euch das ruhig auf, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch vielleicht merkt. Willentliches Gestalten, das mehr oder weniger bei den meisten Menschen automatisch abläuft. Ja. Meisten Menschen sind nichts anderes als ein automatischer Ablauf, der jeden Tag neu stattfindet. Und zwar, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Element von einem Selbsterkennungsprozess. Wir treten über unsere Sinne mit der Welt in Kontakt. Zum Beispiel über unser Sehen. Ja, wir sehen etwas. Es entsteht ein Sinneseindruck. Ja, dieser Sinneseindruck macht einen Eindruck in unserem Geistkontinuum. Ja, in unserem Erfahrungsschatz, in dem, was wir an Erfahrungen in diesem Leben oder in vergangenen Leben schon angesammelt haben. Da ist ein Erfahrungsschatz da in unserem Geist. Und dieser Sinneskontakt macht einen Eindruck in unserem Geist, einen Sinneseindruck. Und dieser Sinneseindruck wird gefühlsmäßig und wahrnehmungsmäßig verarbeitet. Gefühlsmäßig relativ einfach. Angenehmes Gefühl, neutrales Gefühl oder unangenehmes Gefühl. Es sind nur diese drei Gefühle, mehr ist da gar nicht. Wahrnehmungsmäßiger Art, einsortierungsmäßiger Art oder etikettiermäßiger Art ist natürlich, haben wir viele, viele Etiketten, wie wir es einsortieren können. Und sortieren das auch relativ schnell auch immer ein. Besonders deutlich wird es, kann man das einmal nachvollziehen, wenn ein Sinneseindruck da ist, den wir nicht einsortieren können. Dann wird es klar, wie dieser Ablauf ist. Ja, wenn wir es einsortieren können, dann kriegen wir es im Allgemeinen überhaupt nicht mit, ja, wie wir funktionieren. Wenn wir es nicht einsortieren können, irgendein Geräusch ist da. Ja, und wir wissen nicht ganz genau, was ist jetzt das für ein Geräusch. Ja, und dann fangen wir an, da uns drüber Gedanken zu machen und da uns drum zu kreisen. Weil wir wollen natürlich Sicherheit haben. Wir wollen wissen, was los ist. Wir wollen Kontrolle über unser Leben haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch alles einsortieren können, dass wir es alles benennen können. Also ganz interessant, das auch einmal zu erleben. Und manchmal macht man so lange rum, bis man zumindest einigermaßen ein passendes Etikett gefunden hat. Es muss nicht vielleicht total stimmen, aber einigermaßen, sodass wir wieder entspannen können. Und was jetzt besonders wichtig ist, und das ist der Moment, wo wir aus diesem Bedingten entstehen, wie es der Buddha genannt hat, oder diesen automatischen Prozess, der da abläuft, wo wir aussteigen können, ja, wenn wir sehr wach sind, wenn wir sehr bewusst sind, wenn wir sehr achtsam sind. Allgemein haben die Menschen keine Chance, da auszusteigen, sondern es ist ein automatisches Reagieren. Angenehmes Gefühl mit dem dazugehörigen Etikett will ich haben. Und dann geht's los. Dann geht dieses willentliche Formieren, dieses willentliche Gestalten, geht dann los, wie kann ich dieses Projekt oder dieses Objekt oder wie kann ich dem nahe kommen, wie kann ich das bekommen. Ja. Unangenehmes Gefühl. Geht natürlich eine andere Kette los. Unangenehmes Gefühl, wie kann ich das loswerden? Ja. Und zwar so schnell wie möglich. Das möchte ich nicht haben. Das soll nicht da sein. Das möchte ich hinter mich bringen. Das soll nicht in meinem Leben sein. Ich möchte das nicht haben. Weg damit. Ja. Hinter mich bringen. Weg. Verdrängen. Und dann geht es da los im Kopf. Ja. Was kann ich unternehmen, sodass das verschwindet? Und beim neutralen Gefühl ist es so, dass es uns im Allgemeinen eher nicht interessiert. Das sind die drei Wurzeln interessanterweise für unsere Tendenzen, für Hass, Gier und Verblendung. Ja. Gier will ich haben, angenehmes Gefühl will ich haben, unangenehmes Gefühl Hass, neutrales Gefühl interessiert mich nicht, Verblendung. Ja. Das ist ein Prozess, dem die ganze Menschheit unterworfen ist, den aber fast niemand mitbekommt. Das ist interessant, dass wir uns um so wichtige Dinge keine Gedanken machen. Wir machen uns um alles Gedanken, aber so wichtige Dinge, wo wir mal mitbekommen würden, wie funktioniere ich denn eigentlich? Das interessiert die Menschen irgendwie nicht. Und das ist auch wieder interessant. Der Buddha hat von dem Unwissenheitstrieb gesprochen. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Weil dieses Wissen bedeutet, ich komme auf die Schliche. Ich kriege mit, wie der Hase läuft. Ich kriege mit, sozusagen, ich kriege die vier edlen Wahrheiten mit. Ich kriege mit, wie Dukkha auch entsteht und was, ja, was die Ursachen dafür sind. Und obwohl wir alle, und das ist ganz interessant, Experten in Bezug auf Dukkha sind, ja, fragen sich die wenigsten Menschen, ja, wie kommt denn Dukkha eigentlich zustande? Was ist denn die Wurzelursache für diese Bedrückung, für diesen Stress, für diese Angst, für diesen Mangel, für dieses Unerfülltsein, das die ganze Menschheit erlebt und das wir auch in- und auswendig kennen? Also man muss sich fragen, dass da die Forschung ja, total versagt. Aber wir haben Gott sei Dank spirituelle Meister und allen voran an dieser Stelle, wirklich allen voran den Buddha, der auf eine einzigartige Weise diese Zusammenhänge erkannt hat, in seiner tiefen Schau, in dem Erleuchtungsmoment, hat er diese Zusammenhänge erkannt und er hatte dann zusätzlich die Fähigkeit, das auch zu formulieren und darzulegen. Ja. Sodass wir hier eine Erklärung haben, die uns einen großen Schritt Richtung Freiheit machen lässt. Ja, ich werde sicher noch mehr darauf eingehen, auf das Thema, aber Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Vielleicht noch dieses willentliche Gestalten, das ist natürlich das, wo das Ich immer wieder reinkommt, wo das Ich immer wieder neu formiert wird, wo immer wieder mein Wille geschehe. Ich mag das haben, ich mag das nicht haben. Ich mag das haben, ich mag das nicht haben. Ich mag das haben, ich mag das nicht haben. Wo wir immer wieder auf die Art und Weise agieren. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen ein trauriges Geschehen, das da abläuft. Ja, dass das so automatisch, dass wir so wie Marionetten automatisch dem ausgeliefert sind, wenn wir nicht einmal genauer hinschauen, wenn wir uns nicht dem einmal stellen. Und das ist eben diese große Chance, die wir hier in dem Retreat haben, dass wir uns hier mal dem Ganzen stellen können und nicht immer, wie es sonst in der Welt üblich ist, ich mag damit nichts zu tun haben. Ich mag das gar nicht so genau wissen. Ich soll nicht da sein. Ich mag das, ja, Unwissenheit. Ich mag das gar nicht genau wissen. Ich mag mit Dukkha nichts zu tun haben. Klar, es ist nachvollziehbar. Wer mag schon mit Leiden, mit Unerfülltheit, mit Mangel, mit gestresst sein? Wer mag damit was zu tun haben? Niemand. Ja. Und dann haben wir Strategien entwickelt. Ja, seit vielen, vielen Inkarnationen, ganz sicher. Aber vor allem auch in der heutigen Zeit haben wir Strategien entwickelt, die so ausschauen, ja, als ob sie uns befreien würden von diesem Mangel und von diesem Gestresstsein und von diesem Getriebensein. Und die aber genau das Gegenteil fabrizieren. Ja. Es wird uns vermittelt in der Gesellschaft, je mehr du bekommst, je mehr du dir aneignen kannst, je mehr du konsumieren kannst, ja, desto glücklicher wirst du sein. Wenn du nur viel genug konsumierst, das ist die Botschaft, die wir jeden Tag in der Werbeindustrie, wo ganze Industriezweige drauf aufgebaut sind, wo alles damit beschäftigt ist, diese Konsumgesellschaft, diese kapitalistische Konsumgesellschaft, ja, wo uns vermittelt wird, wenn du nur genug konsumierst, dann wird dieser Mangel endlich beseitigt sein. Dann wirst du erfüllt sein. Ja. Und was passiert? Dieser Mangel wird immer noch größer. Der wird immer noch größer. Ja. Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ja, so schaut's aus. Wilhelm Busch, einer der großen Philosophen, auch einer, der mit der Lehre vom Buddha auch schon in Kontakt war. Also sonst kann man sowas nicht so formulieren, glaube ich. Er hat auch zur Ich-Bezogenheit ein tolles Gedicht. Ich muss gerade mal schauen, ob ich das noch zusammenbringe. Die Lehre von der Wiederkehr ist zweifelhaften Sinns. Es fragt sich sehr, ob man nachher noch sagen kann, ich bin's. Was soll's, wenn mit der Zeit sich ändert die Gestalt? Die Fähigkeit zu Lust und Leid vergeht wohl nicht so bald. Er ist auch wieder so tief eingetaucht und so schön formuliert, besser kann man es nicht formulieren. Die Fähigkeit zu Lust und Leid vergeht wohl nicht so bald. Ja. Inkarnation nach Inkarnation. Ja. Wir bleiben drin in diesem automatischen, reagierenden Verhalten. Bis man mal so ein Geschenk bekommt, bis man mal ja, mit so einer Lehre, mit so einem Wissen in Kontakt kommt, das ist ja unglaublich. Also ich merke gerade, wie ich selber wieder so berührt bin, wenn ich das so erzähle und wie, was für eine tiefe Liebe dann auch wieder da ist für den Buddha, der uns das so erklärt hat und so dargelegt hat und auf eine so einfache Art auch. Ja. Und wo man nur noch sozusagen diesen Werkzeugkoffer in die Hand nehmen müssen, diese Ausrüstung nehmen müssen und uns auf den Weg machen dürfen in Richtung Freiheit. Ja. Boah. Wir sind alle sehr, sehr beschenkt. Ja. Ja, und das fünfte, noch ganz kurz von den fünf Khandas, von den Daseinsgruppen, von den Gruppen, weil eben so eine der Gruppen nicht aus einem einmaligen Machen, einem einmaligen Reagieren, aus einem einmaligen Denken besteht, sondern aus vielen, vielen, vielen Gedanken besteht es natürlich, wo wir machen. Ja. Die fünfte ist das, unser Sinnesbewusstsein, mit dem wir auch total identifiziert sind und nachdem wir süchtig sind alle, ja, was zu sehen, was zu hören, was zu riechen, schmecken, antasten, ja, oder was zu denken. Ja. Und hier sind wir in einer Situation, wo dieses Gewohnte, unsere Sinnessüchte, die wir zu Hause ja reichlich befriedigen auch, auch das ist uns ja meistens gar nicht so bewusst. Hier sind wir in einer Situation, wo wir mal runterkommen können und wo wir mal ein bisschen loslassen können von dieser ständigen Sinnesbefriedigung und mal ein bisschen zur Ruhe kommen können. Ja. Mal in der Meditation nicht, machen wir ja die Augen zu und wir leben hier an einem Ort, wo es sehr still ist, ja, wo vielleicht auch nicht so viel zu riechen und zu schmecken ist. Ja. Obwohl das Essen natürlich immer gut schmeckt, soll auch gut schmecken. Aber wo es ganz einfach so von dem Sinneserleben viel, viel ruhiger ist. Ein Ort, der einfacher ist, der irgendwie eine ganz andere Ausstrahlung hat. Und am Anfang von so einem Aufenthalt kann es durchaus sein, dass uns das erst einmal ein bisschen unruhig macht. Und vielleicht sogar, wie ich schon gesagt habe, erst einmal nochmal das Dukkha, das wir so mitgebracht haben, nochmal so ein bisschen deutlicher wird. Also wirklich, es ist ein gutes Zeichen, wenn diese Dinge gerade am Anfang so hochkommen. Ja, auch manchmal, wenn so vielleicht sogar so eine gewisse leichte Übelkeit auch hochkommt. Das ist alles super. Das ist alles schon ein Reinigungsprozess. Oder wenn irgendwie besonders starkes Dukkha auch da ist. Ja, super. Schon ein erster großer Reinigungsprozess, der stattfindet. Und nicht, soll nicht sein, es darf nicht sein, ich habe total die falsche Entscheidung getroffen. Wäre viel sinnvoller gewesen, in Urlaub zu fahren. Aber wir haben eben auch schon viele schöne Elemente die ersten Tage erlebt, sodass da gute Balance auch da ist. Aber ich bin mir auch sicher, dass doch auch schon das erste Dukkha auch so ein bisschen deutlich geworden ist bei den meisten. Okay, wir können das jetzt noch ein bisschen nachwirken lassen. Es wird jetzt eh gleich der Gong zum Essen gehen.